noch mal die andere Gruppe. Machst du die andere? Ja? Ich freue mich, wieder mal hier zu sein. Ich weiß nicht, ob alle mich kennen. Wahrscheinlich kenne ich auch nicht alle. Von daher stelle ich mich vielleicht noch mal ein bisschen vor. Mein Name ist Reinhard Lorenz. Ich wohne in Wiedenest und bin für den Gemeindekreis, zu dem diese Gemeinde gehört, unterwegs, überörtlich. Mein Anliegen ist, damit zu helfen, das Evangelium zu verkündigen, weiterzugeben. Und so komme ich viel rum. Und ab und zu bin ich auch mal hier. Und ich erinnere mich gerne an die letzten Begegnungen, die wir hier hatten. Zum Beispiel ziemlich genau vor einem Jahr oder einem Jahr und einem Monat. Da sah dieses Gemeindehaus ein bisschen interessanter aus als heute. Da war nämlich grüner Teppich ausgelegt und alles nach Fußballübertragung ausgerichtet. Und das war eine schöne Aktion. Wir haben in dieser Zeit mit einer Gruppe von Studierenden an der Biblisch-Theologischen Akademie in Wiedenest so eine Umfrage gemacht am Ort und eine Kontextanalyse am Ort gemacht. Auch gerade im Blick auf die Frage, wo die Herausforderungen in diesem Stadtteil liegen und wo man anpacken müsste, wo man mithelfen kann, etwas Gutes zu gestalten. Da erinnere ich mich sehr gerne dran, an diese Erfahrung. Und dann etwas später, im November war das, glaube ich, war ich nochmal hier und da haben wir ein Wochenende oder einen Samstag miteinander verbracht und haben eine sogenannte Potenzialanalyse gemacht. Ich weiß nicht, wer dabei sein konnte. Potenzialanalyse meint einfach, dass man versucht, das rauszufinden, wo Gott Fähigkeiten hineingelegt hat, wo es ein Potenzial gibt, das Gott den Menschen gegeben hat, in die Gemeinde hineingelegt hat, was man überhaupt machen kann und was man stemmen kann mit der begrenzten Kraft, die man hat. Und für mich war das total spannend, auch zu sehen, wie viele gute Gaben Gott in eure Gemeinde hineingelegt hat und den Einzelnen gegeben hat. Und das hat mich sehr, sehr froh gemacht. Wir haben da eine ganze Flipchart vollgeschrieben mit Sachen, die da deutlich geworden sind. Ich habe gesehen, dass die Ältesten ziemlich kräftig mitgeschrieben haben, um zu sehen, was Gott in die einzelnen Leute reingelegt hat, um auch mitzusehen, wie kann man das nützen, auch von der Gemeinde her. Das waren meine schönen Erfahrungen seit dem letzten Jahr hier in der Gemeinde und ich freue mich, immer wieder mal hier zu sein. Ich bin aber nicht nur hier, sondern auch in anderen Gemeinden versucht, damit zu helfen und gerade auch solche Prozesse mit anzustoßen. Wie kann es gut weitergehen und wie kann eine Gemeinde sich gut entwickeln? Wie kann man den Menschen dienen? Wie kann man Menschen das Evangelium bringen? Und das ist sehr schön. Und vor einiger Zeit habe ich da eine lustige Erfahrung gemacht oder interessante Erfahrung gemacht. Ich war in einer Gemeinde. Und wir haben uns verabredet, dass wir uns um 18 Uhr treffen, um dort miteinander ein Gespräch zu haben, auch gerade im Blick auf Gemeindeentwicklung und ob es möglich ist, eine neue Gemeinde in der Umgebung zu starten. Das war ihr Anliegen oder jedenfalls das Anliegen von einigen aus der Gemeinde. Ich war Punkt 18 Uhr da und als ich ankam, saßen schon eine ganze Reihe von den Leuten in der Stube, in dem Wohnzimmer von den einladenden Leuten zusammen. Und der Gastgeber, der das Ganze initiiert hat, der war total eifrig und unglaublich engagiert, jetzt alles vorzutragen, was er wollte. Ne? Und er hat nur die seinen Anliegen gesehen und gar nicht die anderen Bedürfnisse, die es sonst noch im Raum gab, die sind völlig an ihm vorbeigegangen. Zum Beispiel an meinen Bedürfnissen, die ich so empfunden habe. Als ich nämlich dahin kam, stand auf dem Tisch von dem Gastgeber eine schöne große Platte mit Brötchen, belegte Brötchen und alle möglichen leckeren Sachen und sowas. Und ich dachte, das haben sie wirklich schön liebevoll vorbereitet. Seine Frau hatte das ganz liebevoll vorbereitet, ja. Das stand da und als ich so da saß, dachte ich, ja, okay, 18 Uhr, das ist so eigentlich so die normale Zeit, wenn ich zu Hause zu Abend essen würde. Und ich spürte in meinem Magen ein Hungergefühl, was ich dann gemerkt habe, dass mich das auch dann ganz schön abgelenkt hat. Und ich merkte dann, dass ich in meinen Gedanken dann oftmals mehr bei den Brötchen war, als bei dem, was der Mann mir gerade erzählt, uns gerade vortragen wollte. Und das war ein bisschen ablenkend und mein Magen knurrte doch ziemlich stark. Aber der gute Gastgeber hatte keinen Hunger und er war so engagiert, der war so in seinem Anliegen, dass er überhaupt nicht dran gedacht hat, zu sagen, bitte bedienen Sie sich. Und wir waren alle so vornehm und zurückhaltend, dass keiner sich von sich aus jetzt gesagt hat, kann ich mal ein Stückchen nehmen oder sowas, sondern wir haben alle ziemlich lang gewartet. Und offensichtlich ging das nicht nur mir so, sondern auch den anderen Leuten, die da im Kreis saßen, weil ich gemerkt habe, dass sie unsere Blicke dann doch einigermaßen oft an diesem Teller in der Mitte getroffen haben. Und wir gemerkt haben, okay, da steigt so ein leichtes Hungergefühl auf. Und es hat bestimmt eine Stunde gedauert, oder vielleicht noch länger, bis der Gastgeber dann schließlich endlich gesagt hat, tut mir leid, ich habe ganz vergessen, meine Frau hat das so liebevoll hergerichtet, ich habe ganz vergessen, greifen Sie doch zu. Und hat noch ein Gebet gesprochen und hat dann praktisch die Mahlzeit eröffnet, dass jeder etwas nehmen konnte. Und was mir auffiel ist, als die Platte rumging, nahm sich jeder das größte Stück. Mit Ausnahme von mir. Dummerweise ist nämlich der Teller zur anderen Seite rumgegangen und als ich endlich an der Reihe war, waren die großen Stücke schon alle weg. Genau. Deswegen habe ich nur noch ein kleines Stück gekriegt und habe nur ein wenig gegessen und bin sogar noch ein bisschen hungrig nach Hause gefahren. Aber es war trotzdem ein guter Abend, weil die anderen Sachen waren richtig gut. Kriegt ihr auch Hunger? Nein. Gut gefrühstückt? Mittagessen? Kommt dann irgendwann? Uns geht's gut? Wir leiden keinen Hunger. Das ist sehr schön. Obwohl es Menschen gibt, die Hunger leiden. Und obwohl es Menschen gibt, die nicht das Notwendige zum Leben haben. Weltweit ist das so, dass ein recht großer Anteil von Menschen Hunger leidet. Und gerade auch von den Menschen, die in unser Land kommen, die kommen nicht, weil es ihnen so gut gefällt, sondern weil sie dort, wo sie leben, nicht das Notwendige zum Leben finden und haben. Und sie sagen, alles andere und auch Flucht und alles zu verlassen, ist besser als das, was wir hier haben. Es gibt richtigen Hunger. Was ich da empfunden habe am Tisch, das war kein echter Hunger. Das war ein bisschen Magenknurren. Aber Hunger ist noch etwas anders. Es gibt Menschen, die haben Hunger. Und dann merkt man, dass wenn der erste Hunger gestillt ist, der Hunger im Magen, dann macht sich ein anderer Hunger breit. Und wenn die Grundbedürfnisse von Essen und Trinken gestillt sind, dann merkt man, dass bei Menschen ein Hunger entsteht, ein Hunger nach, wie kann man das nennen? Nach Liebe, nach Annahme, nach Sinn, ein Hunger zu verstehen, wozu bin ich eigentlich da? Und im tiefsten glaube ich, dass es ein Hunger ist, die Frage nach Gott und nach unserem Leben richtig zu beantworten. Menschen haben Hunger. Und warum ich das erzähle am Anfang, hat einfach damit zu tun, dass in dem Bibeltext, den ihr hier vorne schon die ganze Zeit seht, es um Hunger geht. In der Bibel wird das Thema auch angesprochen, wo es um Hunger geht, wo Menschen Hunger haben, vielleicht auch nicht so ganz dollen Hunger, vielleicht so einen ähnlichen Hunger, wie ich den hatte, da bei diesem Meeting, was wir hatten. Ich möchte einfach ein paar Verse lesen aus Matthäus Kapitel 14 und da die Verse 13 bis 21, wo es auch um Hunger geht. Überschrieben ist bei mir dieser Abschnitt in der Bibel: Jesus speist 5000 Menschen, er macht 5000 Menschen satt. 5000 Menschen, die Hunger hatten, die Hunger gekriegt haben, die nicht Hunger litten, aber mal was zu essen brauchten, auch zwischendurch. Hier heißt es, als Jesus die Nachricht erhalten hatte, die Nachricht, dass Johannes der Täufer nicht mehr lebt, der ermordet worden ist, sein Vorgänger, sein Wegbereiter, auch Verwandter, Cousin. Und als Jesus die Nachricht erhalten hatte von Johannes, fuhr er mit dem Boot in eine entfernte Gegend, denn er wollte allein sein. Aber die Menschen hatten erfahren, wohin er fuhr, und aus zahlreichen Dörfern folgten sie ihm über das Land. Als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Am Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten: Es ist einsam hier und schon spät. Schick die Leute weg, dann können sie in die Dörfer gehen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Doch Jesus antwortete: Das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Unmöglich, riefen sie aus. Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Bringt sie her, befahl er. Dann ließ er die Leute an, sich ins Gras zu setzen, und er nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte hinauf zum Himmel und bat Gott um seinen Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und gab jedem der Jünger davon, und diese verteilten es an die Menschen. Alle aßen, so viel sie wollten, und anschließend sammelten sie noch 12 Körbe mit Resten ein. Etwa 5000 Menschen hatten zu essen bekommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Die Geschichte von der Speisung der 5000 Menschen. Ich würde gerne diese Geschichte ein bisschen entfalten und in Beziehung setzen zu den Herausforderungen und Nöten, die Menschen haben, die wir selber haben, und in Beziehung setzen dazu, wo wir merken, wir können nicht allen helfen, wir können nicht allen gerecht werden. Und wir haben nur begrenzte Mittel und sind sehr eingegrenzt in dem, was wir tun und machen können. Das erste Stichwort ist die Situation. Einfach nochmal die Situation. Als Jesus das gehört hat von Johannes, dass sein Cousin und sein Wegbereiter hingerichtet worden ist von Herodes und Herodias, die bei einer Feier den Kopf von ihm verlangt hat, gefordert hat, als irgendwie ein Preis oder so. Und als diese schlechte Nachricht Jesus erreicht hat, dass Johannes ermordet worden ist, dann hat ihn das so traurig gemacht und er hat einfach den Wunsch verspürt, jetzt niemand sehen und hören zu wollen. Kennen Sie das? Sich einfach mal zurückziehen, dass man niemand hören und sehen kann und mal rauskommt. Und er hat seine Jünger eingeladen, mit ins Schiff einzusteigen und dass sie über den See Tiberias hinüberfahren an einen einsamen Ort, da wo nicht viel los ist, dass sie einfach mal ausruhen können und rauskommen und auch diese schwere Situation zu überwinden, die sie gerade gehört haben. Jesus hat es übrigens öfters gemacht, dass er einfach zwischendurch mal auch mit seinen Jüngern rausgefahren ist. Er brauchte auch offensichtlich einen Urlaub. Er brauchte offensichtlich eine Auszeit und hat seinen Jüngern gesagt, dass das wichtig sei, dass man sich Zeit nimmt für sich persönlich und auch Zeit nimmt zum Gebet, dass man in die Stille kommt und mit Gott über die Dinge reden kann. Und deswegen war es für ihn einfach ein Anliegen, was er immer wieder hatte, rauszukommen. Manchmal ist er in der Nacht aufgestanden, ist irgendwo auf den Berg gegangen, um dort zur Stille zu kommen. Und hier lädt er seine Jünger ein: Komm, lass uns hinüberfahren auf die andere Seite vom See, um einfach mal auszuspannen. Ich freue mich für alle, die die Möglichkeit zwischendurch nutzen. Für alle, die Urlaub machen können und konnten. Wir waren gerade eine Woche in Holland, waren so abgetaucht, dass mich kein E-Mail, kein Anruf erreicht hat. Deswegen hat der liebe Frank gestern erst erfahren, dass ich tatsächlich komme, obwohl wir es schon vom halben Jahr ausgemacht haben. Und da war es ganz spannend. Aber es ist nötig, ab und zu rauszukommen. Jesus macht das mit seinen Jüngern. Er will einfach Ruhe haben. Dummerweise haben die Leute das mitgekriegt. Und sie haben irgendwie beobachtet, was Jesus vorhat. Und weil sie Jesus gut fanden und weil sie so begeistert waren von ihm, haben sie gesagt, wir laufen dorthin, wo der ankommen wird. Und man kann fast genauso schnell um den See herum laufen, wie ein Schiff rudern kann über den See. Und haben sich auf den Weg gemacht und sind am Ufer entlang gelaufen und waren schon da an der Stelle, wo Jesus ankommen wird. Auf dem Weg dorthin gab es eine ganze Reihe von Dörfern. Und sie sind da durchgejoggt durch diese Dörfer und die anderen haben gefragt, wollt ihr hin? Und dann haben gesagt, Jesus ist da hinten. Und dann haben sich da Leute angeschlossen und sind mitgelaufen. Und war eine richtige Bewegung, dass richtig eine Bewegung entstanden ist dort am Rand von dem See, dass die Leute dort hingelaufen sind, da wo Jesus schon war. Und dann lesen wir, als es Abend, als sie angekommen sind, da waren dort viele Menschen, als er ausstieg, sah eine große Volksmenge. Wie hättet ihr reagiert, wenn ihr jetzt so eine große Volksmenge gesehen hättet? Ja, super. Schön, dass ihr auch schon da seid. Auf euch habe ich schon lange gewartet. Eigentlich genau das Gegenteil. Er wollte eigentlich Ruhe haben und keinen sehen. Und es waren viele Leute da. Und dann haben wir eben gelesen, und er wurde innerlich bewegt über diese Menschen. Er wurde innerlich bewegt. Das hat ihn schon bewegt, dass die Menschen offensichtlich auf der Suche sind und offensichtlich Nöte haben, weswegen sie zu Jesus kommen, weswegen sie dort hingelaufen sind und weswegen sie sich auf den Weg gemacht haben. Er wurde innerlich bewegt. Das hat ihn richtig tief getroffen. Richtig tief bewegt. Und er heilte ihre Kranken. Er hat sich um ihre Anliegen gekümmert. Den ganzen Tag. Das ging den ganzen Tag über so. Jesus predigt, wie er es oft gemacht hat. Er sagt ihnen die gute Botschaft Gottes. Er spricht ihnen die gute Botschaft Gottes zu. Und die Menschen haben das aufgesaugt wie ein Schwamm. Er hat sich um sie gekümmert, dass er auch einfach gesehen hat, was sie jetzt brauchen und hat für sie gebetet und Menschen sind gesund geworden, da wo sie mit in Berührung gekommen sind mit Gott. Ganz wunderbar. Und das ging den ganzen Tag so. Und die Jünger waren dabei, obwohl die eigentlich auch Ruhe haben wollten und Ruhe haben sollten. Und als es dann Abend geworden war, in Vers 15 haben wir das gelesen, als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sagten zu ihm, jetzt reicht's mal langsam. Jetzt brauchen wir wirklich ein bisschen Ruhe. Und außerdem, der Ort ist öde, der Ort ist einsam, weit und breit gibt's keine Geschäfte und die Zeit ist schon vergangen. Entlass die Leute, schick sie weg, dass sie hingehen in die Dörfer, um sich dort was zu essen zu kaufen. Gut mitgedacht, ne? Die Jünger haben gemerkt, die Leute, die sind schon so lange jetzt hier bei Jesus in dem Meeting, die brauchen jetzt langsam was zu essen. Und haben sich nach Lösungen umgeguckt, wie ist das möglich? Und sie haben dann Jesus einen Lösungsvorschlag gemacht. Und haben gesagt, schick sie weg. Dass sie sich selbst versorgen, dass sie sich was zu essen kaufen können und dass sie jetzt nicht irgendwie ermatten und dass wir dann hinterher vielleicht ein Problem haben, dass wir die ganzen Leute versorgen müssen. Schick sie besser weg. Sie haben gut mitgedacht und folgerichtig dann eben diesen Vorschlag gemacht, wo sie eben realisiert haben, die Leute haben Hunger. Und dann muss das bei Ihnen schon ganz schön eingeschlagen haben, dass Jesus sagt, es ist nicht nötig, dass Sie weggehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und er gibt ihnen einen Auftrag, wo sie den Eindruck hatten, das ist jetzt wirklich viel verlangt. Das ist eine echte Überforderung. Kennt ihr das? Dass wir einen Auftrag sehen und denken, das packe ich nicht. Das ist eine echte Überforderung. Und man fragt, warum macht Jesus das? Er wusste doch ganz genau. Er wusste ganz genau, was die Leute eingesteckt haben. 5 Brote und 2 Fische. Das war eine Jause. Das war ein Frühstück, ein zweites Frühstück. Und davon wird man wirklich vielleicht gerade selber satt. Das war eine Tagesration, kann man sagen. Was jemand so zum Essen braucht, was die Gruppe da zum Essen braucht, was sie mitgenommen haben. Aber natürlich reicht das nicht für so viele Menschen. Und Jesus sagt ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und Jesus überfordert sie, aber nicht deswegen, weil er sie kaputt machen will, sondern weil er ihnen etwas ganz Wichtiges zeigen wollte. Deswegen nochmal die Stichworte, die Situation, die Geschichte, die wir sie hier sehen, wo Jesus das dann dieses Wunder tut, dass er 5000 Menschen, eigentlich waren das Männer, die hier gezählt wurden, da kamen die Frauen und die Kinder noch dazu, wahrscheinlich weit mehr als 10.000 Menschen, die da zusammen waren, dort am Ufer, die Jesus satt gemacht hat. Die Herausforderung, die die Jünger sehen, die vielen Leute satt zu werden, zu machen, und was bei ihnen anfängt und was bei uns auch ganz schnell passiert ist, so ein Verschiebespiel. Schick sie weg, sagen die Jünger, dass sie sich was zu essen kaufen können. Sie sollen sich selber kümmern. Oder sollen sich andere drum kümmern, aber nicht wir. Der Staat soll sich kümmern. Die Kirchen sind dafür da, um diese Dinge zu. Aber wer ist das? Wer ist der Staat? Wer sind die Kirchen? Und da gehören wir auch dazu. Aber das ist etwas Typisches, was wir immer wieder machen bei der Herausforderung, die wir sehen, bei dem Auftrag, den Gott gibt, dass so ein Verschiebespiel anfängt. Dass wir da sagen, schick sie weg, ist mir zu anstrengend, ich kann mich nicht darum kümmern. Ich bin nicht in der Lage dazu. Manchmal ist dieses Verschiebespiel auch ganz fromm. Dass wir dann beten, Herr, du siehst die vielen tausend Flüchtlinge, die da übers Mittelmeer kommen und wie viele in der letzten Woche davon wieder ertrunken sind. Bitte hilf ihnen doch. Und wir versuchen ganz fromm, das Problem wieder an Gott abzuschieben, dass Gott ihnen hilft. Aber wir bleiben dabei außen vor. Interessant ist, dass Jesus dieses Verschiebespiel nicht mitmacht. Auch das fromme Verschiebespiel macht Jesus nicht mit. Und Jesus sagt zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie weggehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Dieser Satz, dieser Auftrag hat viele Menschen bewegt, hat viele Menschen inspiriert, sich um andere zu kümmern und haben das als einen Auftrag von Gott her verstanden, gebt ihr ihnen zu essen. Ich dachte gerade in dieser Woche über einen Menschen nach, die im Sinne Gottes viel bewegt haben. Ich habe von John Wesley gelesen, wie er sein Leben eingesetzt hat und wie er die Not der Menschen dort in England gesehen hat und wo er dann einfach auch das gesehen hat, dieser Auftrag gilt, gib ihnen zu essen. Oder Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, der die Straßenkinder gesehen hat und wo viele Menschen einfach auf der Straße gelebt waren. Die Kindersterblichkeit damals in England war so hoch, dass nur 2 von 3 Kindern überhaupt überlebt haben. Die meisten auf der Straße gestorben sind. Viele Menschen haben ihre Kinder einfach auf der Straße ausgesetzt, weil sie sie nicht ernähren konnten, weil sie nicht genug Mittel hatten dafür. Und es gab unglaublich viele Straßenkinder. Und Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, auf den auch unsere Gemeindebewegung zurückgeht, der hat die Herausforderung einfach gesehen und hat diesen Satz in der Bibel gelesen und hat das verstanden, das ist ein Auftrag, den Gott uns gibt. Gebt ihr ihnen zu essen. Und er hat Kinder aufgenommen und im Laufe seines Lebens hat er 10.000 Kinder in seinen Waisenhäusern gehabt und gefüttert, aufgezogen, ermöglicht, dass sie Berufsausbildungen machen können und hat so auch das Evangelium nahegebracht, dass Menschen lebensfähig wurden. Die haben es einfach verstanden, Gott gibt uns einen Auftrag und machen das Schiebespiel nicht mit und haben die Herausforderung angenommen. Aber jedenfalls hier in dieser Situation glaube ich schon, dass das eine echte Herausforderung war. Die Menschen waren, die Jünger waren kaputt, Jesus war auch kaputt. Und sie haben sich echt Ruhe verdient und wollten sich eigentlich zurückziehen. Und Jesus gibt ihnen dann so einen Auftrag, wo man schon den Eindruck hat, das ist jetzt echt ein Hammer. Überforderten Menschen, die keine Kraft haben, jetzt so einen Auftrag zu geben, 10.000 oder 5.000 Männer und Frauen und Kinder satt was zu essen zu geben, das überfordert kolossal. Und ich frage mich schon, warum macht Jesus das? Warum überfordert Jesus die Menschen so? Warum überfordert Jesus seine Jünger so gnadenlos? Will er sie an den Rand bringen? An den Rand ihrer Kräfte? Ich glaube nicht, dass er sie fertig machen wollte. Ich glaube nicht, dass er sie kaputt machen wollte. Sondern ich glaube eher, dass er ihnen etwas zeigen kann, dass es über ihre Möglichkeiten hinaus Möglichkeiten gibt, die Gott geben kann. Und das, wo wir unseren Beitrag bringen, dass Gott etwas Großes daraus machen kann. Da, wo wir etwas Kleines machen können. Ich glaube schon, manchmal ist das schon eine Überforderung. Auch neben Familie und Beruf, Gemeindearbeit zu machen, sich zu engagieren in der Gemeinde, das ist schon eine echte Herausforderung. Woche für Woche da zu sein, für Menschen da zu sein, Gottesdienste gestalten, das ist schon eine Herausforderung. Und dann kommt jemand und sagt, ihr müsst noch das und das machen. Und Evangelisation ist ein wichtiger Auftrag. Wir müssen unbedingt den Menschen von Jesus sagen. Und die Leute, man merkt schon, dass sie richtig reagieren. Auch das noch. Und dann spricht jemand die gesellschaftliche Situation an und das Flüchtlingsproblem, was wir zurzeit haben, was gar nicht zu übersehen ist. Und wo Menschen denken, ich kann nicht mehr. Ich bin bis hinten gegen. Ich kann eigentlich nicht mehr. Jesus ist nicht unsensibel. Jesus will uns nicht unbarmherzig fertig machen. Jesus gibt uns den Auftrag und er mutet uns das zu, weil er weiß, dass über das hinaus, was wir haben, er Großes machen kann. Und deswegen das nächste Stichwort, das ist das Eingeständnis. Und ich glaube, mit diesem Eingeständnis fängt es immer wieder an. Mit diesem Eingeständnis macht Gott sein Werk. Vers 17 antworten die Jünger Jesus und sagen einen wichtigen Satz und sagen, wir haben nichts. Wir haben nichts, was wir den Menschen geben können. Wir haben nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und ich glaube, dieses Eingeständnis, dass wir es aus eigener Kraft sowieso nicht machen können, und dass wir es nicht haben, das Werk hinauszuführen. Das ist ganz wichtig. Es wäre wirklich unsinnig gewesen, wenn die Jünger mit den 5 Broten und 2 Fischen hingegangen wären und hätten dann ausgeteilt. Das ist wirklich nichts im Blick auf das, was nötig gewesen wäre für diese Menschen. Und ich glaube, das Eingeständnis, das realistische Eingeständnis, ja, das ist so. Ich hab's nicht. Ich habe nicht die Kraft. Das bisschen Kraft, was ich habe, reicht gerade eben, um über den Tag zu kommen. Und abends bin ich so müde, dass ich fast tot ins Bett falle. Das bisschen Zeit, was mir bleibt, neben beruflichen Engagement, neben den anderen Dingen, die noch da sind, mich jetzt da auch noch zu engagieren, das ist fast null. Das bisschen Wissen, das bisschen Erfahrung, was ich habe, das reicht einfach nicht. Da sollen Leute da doch ran, die da mehr von verstehen. Oder auch das bisschen, was ich aus der Bibel weiß und was ich beantworten kann. Die paar guten Bücher, die ich gelesen habe in meinem Leben, das reicht einfach nicht. Und genau das sagen die Jünger hier und sagen, wir haben es nicht. Das, was wir haben, reicht nicht. Es ist nicht genug. Spannend finde ich immer wieder, dass Gott gerade die gebraucht, die das so vor Gott stehen. Die mit leeren Händen vor Gott stehen und sagen, ich kann es nicht. Wenn du nicht selbst etwas tust, wenn du nicht selbst wirkst, dann habe ich keine Chance. Jemand hat mal gesagt, nur wer vor Gott ein Bettler ist, kann andere satt machen. Und dieses Eingeständnis, dieses ehrliche Eingeständnis, das ist wichtig und dürfen wir auch Gott so sagen. Was Jesus dann macht, ist, dass er die Jünger auffordert und sagt, bringt mir das, was ihr habt. Sie haben gesagt, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus sagt, gib mir das. Ich mache was draus. Das heißt, Jesus will alles von ihnen haben, was sie besitzen, was sie haben. Jesus will die Ration, die sie sich mitgenommen haben, um an dem Tag zu überleben, von ihnen haben. Ist doch gemein, ne? Haben sie sich vom Frühstück eingepackt? Jetzt wird ihnen das weggenommen. Und Jesus mutet ihnen das zu. Und dann sehe ich die Jünger so vor mir stehen, wie sie dann anfangen, in den Taschen zu kramen und dann schließlich die Brote rauszuholen. 5 Fladenbrote, so ein Stapel. Und 2 Fische, die sie dann in Hand haben. Und Petrus guckt auf die Brote und sagt, die sind schon ganz schön krümelig. So toll ist das nicht mehr. Und die Fische, die lassen schon richtig die Köpfe hängen. So ansehnlich ist das nicht mehr. Und sagt Jesus, willst du das wirklich haben? Und Jesus sagt, ja, genau das will ich haben. Gib es mir. Leg es in meine Hände. Halt es nicht selbstkrampfhaft fest. Wag das, was du hast, einzusetzen. Erst wenn du das tust, wirst du sehen, was Gott damit machen kann. Und ich glaube, unser Problem ist immer wieder, dass wir gerne geben würden, was wir nicht haben. Aber dass wir gerne festhalten, was wir haben. Dass wir da Schwierigkeiten haben, das wegzugeben. Und Jesus erwartet das von ihnen und fordert sie auf und sagt, gib mir das. Das ist Hingabe. Menschen haben das bewusst getan, dass sie sich hingeben. Sie sagen, Herr, das bisschen, was ich mitbringe, nimm du es. Wenn du mit meinem Leben etwas machen kannst, dann gebe ich es dir. Ich habe einen guten Freund, der beim Motorradunfall durch einen Motorradunfall zum Glauben gekommen ist. Und vorher hat er mit Glauben nichts zu tun gehabt, sondern das weit weggeschoben. Und im Krankenhaus, mit vielen Brüchen und Verletzungen, hat er dann in seinem Krankenbett ein Gebet gesprochen und hat gesagt, Herr Jesus, wenn du mit dem, was hier noch übrig ist, was anfangen kannst, ich geb dir mein Leben. Und das war für ihn eine ganz wichtige Sache, dass er Jesus sein Leben gegeben hat und hat gesagt, wenn du damit etwas anfangen kannst, ich gebe dich mir. Ich gebe mich dir. Genau. Das hat sein Leben verändert. Der Mann ist jetzt jemand, der sich anderen zuwendet. Er selber ist nie wieder richtig gesund geworden. Er humpelt und hat schon auch Schmerzen. Aber er ist jemand, der sich für andere einsetzt, ein richtiges Herz hat für Menschen um ihn herum. Und was einfach die Voraussetzung für ihn war, dass er gesagt, ich gebe mich dir hin, mit dem bisschen, was noch übrig ist. Mit dem bisschen, was ich noch habe. Das ist Hingabe. Und in dem Moment, wo Jesus das tut, dann reagiert Jesus darauf. Wo die Menschen das tun, dass sie ihm das geben, dann reagiert Jesus. Und das ist der Segen, den man hier sieht. Was macht Jesus, als wir in den Text hineinschauen? Er nimmt die 5 Brote und die 2 Fische und er dankt Gott dafür. Er tut das eigentlich, was wir zu Hause jedenfalls, vor jeder Mahlzeit tun. Dass wir Gott fürs Essen danken. Und ich glaube, dass das eine gute Angewohnheit ist, ein Tischgebet zu sprechen. Weil man sich selbst bewusst macht und sagt, das haben wir uns nicht verdient, sondern das ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Dass er wunderbare Lebensmittel wachsen lässt und dass wir die kaufen können, kriegen können, kochen können und dass wir ein leckeres Mahl zubereiten. Und dafür danken wir Gott. Und dann stelle ich mir vor, dass er so die Sachen auch Gott hinhält und sagt, hier, wir geben das dir, mach du etwas daraus. Er dankt dafür und für dieses Dankgebet nannte man früher einfach Segen, dass man um den Segen gebetet hat. Und nachdem er es einfach dafür gedankt hat, gibt es den Jüngern zurück, dass sie es austeilen. Erstaunlich ist, da war gar nichts mit passiert. Das war genau noch das gleiche krümelige Brot und die gleichen Fische, die Köpfe hängen ließen. Da äußerlich hat man dem jetzt überhaupt nichts angesehen. Ich weiß nicht, was die Jünger jetzt erwartet hätten, wenn Jesus jetzt betet und ich nehme an, dass sie erwartet haben, dass jetzt irgendwie ein Wunder passiert, dass hinter ihnen 1000 Brote runterfallen, so 5000 Brote und 2000 Fische, das wäre schon was gewesen, um diese Menschen Ersatz zu kriegen. Aber gar nichts ist passiert, gar nichts. Genau die gleichen 5 Brote und die gleichen 2 Fische. Und Jesus hat angeordnet, dass sich die Leute im Gras lagern sollen, in Gruppen, und gibt das Brot seinen Jüngern und sagt, verteilt es. Das ist nett, ne? Das bisschen. Aber sie haben nicht gesagt, du spinnst, sondern sie haben angefangen, das tatsächlich zu tun. Und sie haben das bisschen weitergegeben, was Jesus ihnen zurückgegeben hat. Das bisschen. Und erst in dem Augenblick, wo sie angefangen haben, das zu verteilen, ist das Wunder der Vermehrung von den Broten und von den Fischen passiert. Kein Moment früher. Nicht die große Sicherheit, wir haben es ja. Sondern erst in dem Augenblick, als sie anfangen, das zu verteilen, den Menschen zu essen zu geben, vermehrt es sich. Und es ist tatsächlich so, dass Menschen satt geworden sind. 5000 Männer plus Frauen und Kinder haben genug zu essen gekriegt. Das ist eine Lektion, die Gott, die Jesus den Jüngern erteilt hat. Dass es nicht an dem liegt, was sie selber haben, aus ihrem Überfluss, sondern wenn Menschen das Wenige, was Gott ihnen anvertraut hat, zur Verfügung stellen und einsetzen, macht Gott Großes daraus. Viele Menschen werden satt. Viele Menschen, die Hunger haben. Viele Menschen, die heute bedürftig sind, werden satt durch das Wenige, was wir in den Händen haben, weil Gott etwas draus macht. Und ich denke da wieder an die vielen Flüchtlinge, die in unser Land kommen. Dass wir das bisschen, was Gott uns gegeben hat, einsetzen, um ihnen zu essen zu geben. Und ich denke an die vielen Menschen, die Hunger haben nach Liebe, nach Sinn in ihrem Leben. Die einen Hunger danach haben, die Fragen in ihrem Leben zu beantworten und letztlich auch die Frage nach Gott zu beantworten. Das ist die Lektion, glaube ich, die wir lernen sollten. Das bisschen, was wir haben, nicht einfach zu behalten und zu sagen, das bringt sowieso nichts, das kann ich gleich vergessen, sondern im Glauben das einzusetzen für ihn, der daraus Großes machen kann. Der Abschluss lautet dann so: Sie aßen alle und wurden gesättigt und hoben auf, was an Brocken übrig blieb, und es waren 12 Handkörbe voll. Nachdem alle gegessen hatten, was sie brauchten, so viel sie Hunger hatten, immer wieder zugelangt haben, haben sie dann aufgesammelt und es waren immer noch etwas da. 12 Handkörbe voll von Resten haben sie dann aufgesammelt zum Schluss. An Brot, Resten und Fisch und so weiter. Ich habe gestern nochmal nachgelesen in den Kommentaren, wie die das auslegen. Und da gibt es eine interessante Auslegung, warum das gerade 12 Handkörbe waren. Hat das was mit den 12 Stämmen Israels zu tun oder mit den 12 Jüngern? Eine wichtige Zahl in der Bibel. Da kann man sich wundern über manche Auslegungen, die man findet. Ich bin da eigentlich nicht so kompliziert. Ich habe für mich einfach daraus den Schluss gezogen. Für jeden einen. Für jeden ein ganzer Korb. Und was die Jünger hinterher haben, ist mehr als das, was sie vorher hatten. Die Lektion, die ich daraus lerne, ist, wenn wir diese Dinge Gott zur Verfügung stellen, die er uns gegeben hat, sind wir immer hinterher die Beschenkten. Wir gehen nie leer aus, einfach weil Gott sich nichts schenken lässt. Er gibt seinen Jüngern mehr, als sie vorher hatten. Er hat sie nicht ausgequetscht und nicht über die Maßen strapaziert, sondern hat sie eine Erfahrung machen lassen, die sie ihr Leben nicht mehr vergessen haben, dass Gott gut ist zu uns und dass Gott viel mehr Möglichkeiten hat, als wir sie haben. Wir sind jetzt einmal durch den Text spaziert und ich habe versucht, einfach mal ein paar Anstreichungen dafür zu machen, wo mich das getroffen hat und was mich dabei bewegt. Darf ich Ihnen zum Abschluss einfach nochmal ein paar Fragen stellen dazu, die man vielleicht so innerlich für sich selbst beantworten kann oder auch nicht. Eine Frage: Welche Situation stand dir oder Ihnen vor Augen, als ich das Verschiebespiel angesprochen habe? Kannst du Dinge, die wir am liebsten wegschieben würden? Stressige Kinder in der Kinderstunde? Schick sie nach Hause. Oder in der Jungschar. Irgendwelche Herausforderungen, wo wir sagen, da mag sich drum kümmern, wer will, ich nicht. Gibt es irgendwas, was Ihnen vor Augen stand, wo ich darüber gesprochen habe, dass Gott uns den Auftrag gibt, gib ihnen zu essen? Oder das Eingeständnis, dass die Jünger gesagt haben, wir haben nichts. Nur 5 Brote und 2 Fische. Das Eingeständnis. Gut, dass wir uns das eingestehen dürfen. Ist Ihnen das bewusst geworden, dass Sie doch was haben? Auch wenn es so wenig ist. Nur 5 Brote und 2 Fische. Die Frauen in Gummersbach haben nur eine Nähmaschine und ein bisschen Stoff. Und bringen ein bisschen Zeit mit, um Decken zu nähen für die Kinder. Finde ich super. Eine kleine Sache eigentlich. Aber aus dieser kleinen Sache wird ganz viel. Haben Sie sich einmal Gott bewusst gegeben? Hingegeben? Sagen, nimm du mein Leben. Ich stelle mich dir zur Verfügung mit dem, was ich bin und habe. Wenn nicht, vielleicht heute. Ich gebe dir mein Leben. Wir singen das so leicht in den schönen Anbetungsliedern. Aber dass wir es wirklich bewusst mal tun und sagen, das bisschen, was von mir übrig geblieben ist, das stelle ich dir zur Verfügung. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe mich für dich. Und halte nicht zurück, was du mir gegeben hast. Haben Sie Erfahrungen damit gemacht, was das für ein Segen ist, wenn man sich für Gottes Auftrag einsetzt? Und dass man selbst der Beschenkte ist? Dass Gott einem immer wieder mehr zurückgibt, als man gegeben hat? Ich schon. Immer wieder. Und ich danke Gott für jede gute Erfahrung, die er mir schenkt. Und für alles, was wir für ihn tun können. Amen.